Morgen, meine Geschwister. Der Titel meiner Predigt ist heute Rechne mit Gott. Ich habe gar keine Zeit zu verlieren und will euch erstmal was von mir erzählen. Und zwar habe ich in Heidelberg Physik studiert und meine Diplomarbeit, die war im Bereich der theoretischen Physik. Und die theoretische Physik war mir ein bisschen zu theoretisch, obwohl ich eigentlich in einem sehr angewandten Bereich der theoretischen Physik unterwegs war. Es ging um Computersimulationen, und zwar um Computersimulationen von Makromolekülen, also viele große Moleküle, Atome, die sich verbinden zu einem Molekül und immer größer. Ja, aber irgendwie mussten wir da so viel vereinfachen, dass ich irgendwie gedacht hatte, ja, was hat denn das noch mit der Realität zu tun? Und es gibt so einen Witz, der eigentlich ganz gut die Situation beschreibt, in der ich da war. Und der geht so: Ein Milchbauer, der hat Probleme mit seinen Kühen, die geben nicht genug Milch. Dann fragt er einen Physiker um Rat. Der Physiker überlegt und sagt: Nehmen wir zuerst an, die Kuh sei eine Kugel. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der Brüller, aber es zeigt doch ganz gut, wie wir in der Physik arbeiten. Also zuerst einmal müssen wir das Problem vereinfachen. Wir können diese Kuh nicht mit Gleichungen beschreiben. Das ist viel zu kompliziert. Das heißt, wir fangen erstmal einfach an. Wir nehmen an, die Kuh sei eine Kugel. Aber irgendwie war das mir zu viel. Also ich habe da zu oft das Gefühl gehabt, ich nehme an, die Kuh sei eine Kugel, und das passt nicht so richtig. Da hat so die Begeisterung für meine Diplomarbeit so ein bisschen nachgelassen. Wofür ich aber sehr begeistert war, war Volleyball spielen und besonders Beachvolleyball, also Heidelberg, der Neckar, der durch die Stadt fließt, Sand, Sonne, das war top. Und so bin ich während der Doktorarbeit immer bräuner geworden, und irgendwann sagt mein Professor zu mir: Herr Bach, Sie werden immer bräuner und Ihre Note immer schlechter. Und dann hat er gelacht. Ja. Fand ich nicht ganz so lustig, aber jetzt kann ich sehr darüber lachen. Ja, und ja, durch das Volleyballspielen habe ich einen sehr guten Freund kennengelernt, tatsächlich, der am Deutschen Krebsforschungszentrum gearbeitet hat und gemeint hat: Hey, du kannst doch bei uns Doktorarbeit machen. Ich dachte, wie? Medizin, Physik, wie geht das zusammen? Aber ja, so bin ich zur medizinischen Physik gekommen. Und der Hintergrund der Medizin für das, was ich so mache, das hat mich schon sehr motiviert. Beim Volleyball habe ich auch die Joni, meine Frau, kennengelernt. Also für mich war Volleyball wirklich eine feine Sache. Und in all dem sehe ich ganz klar die Führung Gottes in meinem Leben. Und ich erzähle das alles so ein bisschen, um klarzumachen, dass wir in der Physik nicht alle Effekte berücksichtigen können. Wir müssen, kommen sehr schnell an den Punkt, wo wir vereinfachen müssen, um das Problem beschreiben zu können. Und wenn wir mit mathematischen Gleichungen Experimente erklären können, dann sind wir auch zufrieden. Wir müssen gar nicht alle Effekte immer berücksichtigen. Wenn wir das Experiment in der Situation beschreiben können, dann passt das, das ist gut. Dann haben wir ein gutes Gefühl, wir können Vorhersagen machen, wir haben das Gefühl, wir haben etwas verstanden. Wir können damit auch tolle Geräte bauen, Flugzeuge, MRT-Geräte, Computer. Ja, aber wir machen eben diese Vereinfachung. Und dann ist eben die Kuh auch mal eine Kugel. Und wenn wir beschreiben wollen, wie die Kuh einen sehr steilen Berg herunterfällt, ist dieses Bild der Kugel gar nicht so schlecht. Aber wenn wir eben beschreiben wollen, warum sie keine Milch gibt, brauchen wir ein besseres Bild. Und die Wissenschaft sagt eben nicht, was es ist, sie beschreibt nur, wie es sich verhält. Und da kann auch mal die Kuh eine Kugel sein, und es ist in Ordnung. Außerdem macht die Wissenschaft immer Annahmen. Nehmen wir an, die Kuh sei eine Kugel. Und eine Annahme ist auch, dass die Naturgesetze zu allen Zeiten genauso sind, wie wir sie heute beobachten. Und dass sie nicht nur zu allen Zeiten so sind, wie wir sie heute beobachten, sondern dass sie auch im gesamten Universum so sind, wie wir sie hier auf der Erde beobachten. Das können wir aber nicht beweisen, das ist schlichtweg unmöglich. Aber wir nehmen es an, und das ist okay. Wir kommen damit ganz gut voran. Aber wie gesagt, wir können nicht alles in unseren Gleichungen berücksichtigen. Und an dem Punkt kommt man recht schnell, dass man nicht alle bekannten Effekte berücksichtigen kann. Noch nicht mal das, was man alles kennt, kann man berücksichtigen. Also vereinfachen wir das Problem. Und deshalb macht die Wissenschaft die Rechnung auch immer ohne Gott. Es gibt einfach keine Gleichung, die Gott beschreiben könnte. Deswegen muss die Wissenschaft die Rechnung immer ohne Gott machen. Ausnahmslos immer macht die Wissenschaft die Rechnung ohne Gott. Aber in der Wissenschaft beschäftigen wir uns sehr mit seiner Schöpfung. Und das hat mich begeistert an der Wissenschaft. Gottes Schöpfung, soweit es geht, mit unserem Verstand zu ergründen und zu staunen. Weil durch Gottes Schöpfung scheint etwas von seiner Größe hindurch. Und was mich wirklich in Staunen versetzt, ist unsere DNA. Da sind wir wieder bei diesen Makromolekülen. Ein riesiges Molekül, auf dem gespeichert ist, wie wir aufgebaut sind. Wir kennen kein anderes System, auf dem mehr Daten in so kleinem Raum gespeichert sind. Die Daten sind 1 Million bis 1 Milliarden Mal dichter gepackt als auf den Festplatten, die wir in unserem Computer haben. Alle digitalen Daten, alle Videos, die ihr geschaut habt, das ganze Internet, alles, was es da gibt, kann in 80 Kilogramm DNA gespeichert werden. Eine Kiste DNA reicht. Und dann können wir uns fragen, soll das wirklich durch Zufall entstanden sein? Und nun kommt es zum Zusammenspiel zwischen Glauben und Wissen. Das, was wir nicht wissen, ist viel mehr als das, was wir wissen. Und früher war ein sehr verbreitetes Wissen, dass die Erde im Zentrum des Universums ist. Und dieses Wissen war nicht einfach blind, das stützte sich auf Beobachtungen. Wir sehen doch, wie sich die Sonne bewegt am Himmel. Die bewegt sich doch um uns herum. Und zwar konsistent mit der ganzen Physik, die man kannte, und funktionierte auch rechnerisch erstaunlich gut. Und es hat auch einigen Kirchenvertretern sehr gut gefallen, diese Theorie, dass sich alles um die Erde dreht. Weil sie glaubten auch, alles dreht sich um sie. Und dann kam es zum Konflikt zwischen Kirchenvertretern und Wissenschaftlern. Aber das war kein Konflikt zwischen Glauben und Wissen, sondern ein Konflikt mit Menschen, die glauben zu wissen. Und dabei ist es egal, ob du Priester oder Wissenschaftler bist, jeder kommt überraschend schnell an den Punkt, an dem er glaubt, zu wissen. Einfach, weil der Bereich unseres Unwissens so riesig ist. Und wir sitzen da alle im selben Boot. Aber die Geschichten ändern sich ein bisschen. Heute wird eine andere Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte vom Wal. Und die Geschichte vom Wal geht so. Am Anfang war die Erde wüst und leer und dann haben sich angefangen, Moleküle zu bilden. Also Atome haben sich zu Molekülen verbunden, immer größer und größer, bis ein Molekül herauskam, das sich selbst vermehren konnte. Und aus diesem Molekül, das sich selbst vermehrt hat, sind die ersten Zellen entstanden. Und aus einzelnen Zellen Organismen leben mit mehreren Zellen. Und so entstand dann das Leben im Wasser, Fische. Das Leben ist nicht im Wasser geblieben, es ging auch an Land. Und am Land sind dann viele Tiere, viele Lebensformen entstanden, sagen wir es mal so. Darunter auch Tiere mit Hufen, Säugetiere. Und irgendwann sind diese Tiere zurück ins Meer gegangen. Und so ist der Wal entstanden. Ja, und die Zeit, die das gebraucht hat, war ungefähr 3 Milliarden Jahre. Und das ist wissenschaftlich belegt. Das war die Geschichte vom Walfisch. Und es gibt jetzt verschiedene Totschlagargumente. Ein Totschlagargument ist, Gott hat mir gesagt. Ja, was will ich dagegen noch sagen? Wenn dir das Gott gesagt hat, wer bin ich, dass ich dagegen was sage? Ein anderes Totschlagargument ist, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ja, wenn das wissenschaftlich erwiesen ist, dann ist das doch logisch, dann muss das so sein. Und beides darf gleichermaßen angezweifelt werden. Sagt das wirklich Gott und sagt das wirklich die Wissenschaft? Es gab für die Führer der Kirche damals keinen Grund, glauben zu müssen, dass sich alles um die Erde dreht. Sie glaubten einfach, alles dreht sich um sie selbst. Und die Bibel widerspricht denen. Sie haben sich komplett verrannt. Sie haben ihr Fundament, die Bibel, aus den Augen verloren, ihr Glauben an Gott. Und ihr Umgang mit Menschen war nicht mehr durch das Fundament der Bibel gestützt. Sie haben sich nicht mehr korrigieren lassen, wie in der Bibel steht, weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Es gibt auch wissenschaftlich keinen Grund, glauben zu müssen an diese Geschichte vom Wal. Und eine der renommiertesten naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften heißt Nature. Und wenn man in dieser Zeitschrift was publiziert, dann hat man es geschafft eigentlich. Dann ist einem der Ruhm unter Wissenschaftlern sicher. Und vor 30 Jahren ist in dieser Zeitschrift Nature ein Artikel erschienen, der heute noch genauso gültig ist. Und in dem heißt es: Es gibt keinen theoretischen Grund dafür, dass Leben immer komplexer werden muss. Und es gibt auch keine überzeugenden Belege, dass das tatsächlich geschieht. Es gibt einfach kein Naturgesetz, das die Entstehung von Leben erzwingt und das die Entwicklung zu immer komplexeren Lebensformen erzwingt. Wir haben es einfach nicht gefunden. Kein Mensch kann sagen, wie diese Moleküle entstanden sind am Anfang. Und das ist doch noch der einfachste Schritt, diese Moleküle. Wie sollen die entstanden sein, die sich selbst vermehrt haben? In keinem Experiment konnte auch nur was annähernd ähnlich Komplexes erzeugt werden. Niemand weiß, wie das gehen soll. Du kannst die Geschichte vom Wal glauben, aber rein wissenschaftlich betrachtet musst du das nicht. Wir sollten nicht sagen, das war Gott, und dann aufhören zu denken. Genauso sollten wir sagen, das war die Zeit und die Naturgesetze, und dann aufhören zu denken. Wir sollten nicht glauben, dass allein Millionen und Milliarden Jahre aufgrund der Naturgesetze und des Zufalls alles möglich machen. Zeit und Zufall sind keine Götter. Es macht keinen Sinn, bei allem, was man nicht versteht, zu sagen, in Jahrmillionen und Jahrmilliarden ist das passiert. Zeit und Zufall werden wie Götter behandelt, bei denen alles möglich wird. Aber ich will an einem ganz einfachen Beispiel sagen, dass Zeit und Zufall keine Götter sind. Und das Beispiel kennt jeder, der an einem Computer sitzt. Wir müssen ja immer Passwörter vergeben, das kann ziemlich nervig sein. Ich verwende mindestens 8 Zeichen oder 12, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen bitte dazu. Ja, und warum macht man das? Der Grund ist, je länger ein Passwort ist, umso schwerer wird es zu knacken. Umso schwerer wird es, dass jemand irgendwie zufällig die richtige Kombination erwischt. Das ist ganz genau wie beim Zahlenschloss. Auch wenn wir die Kombination nicht kennen, könnten wir ausprobieren, alle Nummern durchprobieren, systematisch durchprobieren. Irgendwann werden wir den richtigen Code geknackt haben. Zufällig. So, jetzt wäre ein Mensch viel zu langsam, um diese Passwörter zu knacken. Also nehmen wir die komplette Rechenleistung, die auf der Erde zur Verfügung steht. Alles, was jetzt künstliche Intelligenz und so weiter betreibt, nehmen wir dazu, um Passwörter zu knacken, unsere Passwörter. Damit können wir ungefähr, großzügig geschätzt, 1 Billiarde Passwörter pro Sekunde erzeugen. 1 Billiarde ist eine absurd große Zahl. 1 Billiarde Sekunden sind 31,7 Millionen Jahre. Okay, wir erzeugen also jetzt 1 Billiarde Passwörter pro Sekunde. Ein Passwort mit 7 Zeichen wird damit in knapp 2 Millisekunden gefunden, also 2000stel Sekunden. Für ein Passwort mit 8 Zeichen Länge brauchen alle Computer der Welt zusammen schon etwa 1/10 Sekunde. Für 10 Zeichen 7 Minuten, für 12 Zeichen 19 Tage, 14 Zeichen 197 Jahre. 16 Zeichen über 700.000 Jahre, 18 Zeichen 3 Milliarden Jahre, 20 Zeichen 11 Billionen Jahre. Das ist ungefähr 1000-mal länger als die gesamte geschätzte Lebensdauer des Universums. Entschuldigung, nicht die Lebensdauer, das Alter des Universums bis jetzt. Und wenn wir unsere Bibel aufschlagen und die ersten 20 Zeichen lesen, dann steht da, im Anfang schuf Gott. Das sind 20 Zeichen. Alle Computer dieser Welt, rein zufällig, werden das schaffen, das zu erzeugen, in einer Zeit, die tausendmal länger ist als das Alter unseres Universums. So, und jetzt stellt euch vor, ihr hört da nicht auf, die Bibel zu lesen nach den 20 Zeichen, im Anfang schuf Gott, sondern lest die Bibel weiter, komplett bis ans Ende durch. Und wenn ihr fertig seid, fangt ihr wieder von vorne an. Und wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne, tausendmal. Und dann seid ihr ungefähr, dann habt ihr ungefähr unsere DNA einmal durchgelesen. Rein wissenschaftlich können wir sagen, rein zufällig wird das niemals entstehen. Zufall und Zeit sind keine Götter. Wir haben allen Grund, sehr demütig und sehr gottesfürchtig zu sein. Es ist eine Freude, Gott zu lieben, auch mit unserem ganzen Denken. Und es gibt so scheinbar logische Schlussfolgerungen, die ziemlich kurz gedacht sind und die einem auch immer so ein bisschen das Gefühl geben, ich bin eigentlich so ein bisschen dumm, wenn ich an einen allmächtigen Gott glaube. Das widerspricht ja dem gesunden Menschenverstand. Und eines so, ist Gott allmächtig? Wer glaubt, dass Gott allmächtig ist? Wer das glaubt, bitte mal die Hand heben. Ja. Der allmächtige Gott. Und dann kommt die nächste Frage. Kann Gott lügen? Nein, in der Bibel steht, er kann ja nicht lügen. Ja, da gibt es ja was, was Gott nicht kann. Wir lügen alle. Manchmal mit Absicht und manchmal, weil wir glauben zu wissen. Was ist jetzt schwieriger? Niemals zu lügen oder manchmal zu lügen? Gott weiß alles. Gott ist Liebe. Gott ist Wahrheit. Er kann nicht lügen. Das ist Ausdruck seiner unfassbaren Größe. Gott weiß alles. Gott ist ewig. Unser Wissen veraltet. Keiner würde mit einem 100 Jahre alten Biologiebuch auf seine Prüfung lernen. Aber mit Begeisterung lesen wir noch heute, was vor Tausenden von Jahren für uns aufgeschrieben wurde. Im Gegensatz zu unseren Lehrbüchern muss die Bibel nicht überarbeitet werden. Es gibt keine neue Wahrheit. Viele Anstrengungen richten sich darauf, so nah wie möglich am Original zu bleiben. Dieses Lehrbuch ist gültig für alle Zeiten und alle Kulturen. 2. Timotheus 3, Abvers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit wir in die Lage versetzt werden, Gutes zu tun und dass wir auch damit umgehen können, wenn wir uns mal gar nicht gut verhalten haben. Das lehrt uns die Bibel, dieses Lehrbuch, das niemals veraltet. Und in der Bibel stehen wunderbare Dinge und ich glaube, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Ich glaube nicht, dass Gott die Naturgesetze geschaffen hat und dann alles sich selbst überlassen hat. Ich glaube auch nicht, dass Gott den ersten Mensch geschaffen hat und dann alles sich selbst überlassen hat. Ich glaube, dass Gott mich persönlich, so wie ich hier bin, geschaffen hat. Ich glaube, was in der Bibel steht. Psalm 139, Abvers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Ich glaube, dass Gott mich kunstvoll im Leib meiner Mutter geschaffen hat. Und ich glaube, dass Gott dich kunstvoll im Leib deiner Mutter geschaffen hat. Und ich glaube, dass wir Geschwister sind, weil wir denselben Vater haben. Und das soll mein Handeln bestimmen. Ich streite am meisten mit denen, die mir am nächsten sind. Aber die sind auch fest in meinem Herzen. Ich möchte aus dem ersten Brief des Johannes vorlesen. Johannes, der Jünger, den Jesus liebte und dessen Brief über Jahrhunderte für uns aufbewahrt wurde. 1. Johannes, Kapitel 4, Abvers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Ja, also wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der aus Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Jesus antwortet auf die Frage, was das wichtigste Gebot ist, so. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ich möchte jetzt auch noch aus Johannes 15 vorlesen. Die Rebe und der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also das spricht hier Jesus. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wir werden also gereinigt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir werden also gereinigt durch das Wort. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man, wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das Ziel ist also vollkommene Freude. Es geht hier nicht um Gebote einzuhalten und bestraft zu werden, wenn es nicht so klappt. Das Ziel dieser Gebote ist vollkommene Freude. Jetzt schon, nicht irgendwann als Belohnung, nein, jetzt als Wirkung. Als Wirkung aus unserer Beziehung zu Gott. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich vom Vater her gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und wenn wir zweifeln, bin ich genug, kann ich zu Jesus kommen? Kann er was mit mir anfangen? Dann können wir lesen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinen Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und jetzt möchte ich auch noch das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, vorlesen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Auch hier sehen wir wieder die Voraussetzung. Um den Segen zu empfangen, müssen wir tun, was er uns sagt. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge. Nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. So können wir uns fragen: Bin ich ein Jünger Jesus? Glaube ich, dass Jesus Wasser zu Wein machen kann? Sie hätten den Speisemeister auch fragen können, wie alt er diesen Wein schätzt. Er hat ja Erfahrung, er kennt sich ja aus mit Wein. Seine Antwort wäre sicherlich länger gewesen als ein paar Minuten. Und auch heute könnten wir die Zusammensetzung des Weins ganz genau analysieren, Modelle aufstellen und das Alter des Weins abschätzen. Und wenn man die Rechnung ohne Gott macht, dann ist es dumm anzunehmen, der Wein wäre nur ein paar Minuten alt. Denn wir alle wissen, dass man eine Rebe braucht, dass man Trauben braucht, dass man den Saft pressen muss, dass der Wein reifen muss. Wenn wir die Rechnung ohne Gott machen, ist es dumm zu glauben, der Wein war erst ein paar Minuten alt. Aber mach deine Rechnung mit Gott. Rechne mit Gott. Das ist mathematisch unmöglich, aber Voraussetzung für das Leben. Gott ist Voraussetzung für das Leben zu allen Zeiten. Auch heute, auch für mich und für dich, für unser Leben. Rechne mit Gott. Die Wissenschaft muss die Rechnung immer ohne Gott machen. Aber wir dürfen die Rechnung mit Gott machen. Und ich möchte noch einen Vers teilen, den unser Pastor in Heidelberg mir beim Abendmahl gesagt hat. Und dieser Vers hat mich seitdem oft begleitet. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Der heißt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Rechne mit dem allmächtigen Gott. Und ich möchte den ganzen Abschnitt vorlesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigen diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wann immer dir sehr schlaue Menschen sagen, du bist dumm, weil du an die Schöpfungsgeschichte glaubst oder die Arche Noah oder das ewige Leben, dann weißt du, dass sie ihre Rechnung ohne Gott machen. Und wenn du dich selbst dumm fühlst und schwach in der Schule, im Studium, im Beruf, in der Familie, in der Gemeindeleitung, dann fang wieder an, mit Gott zu rechnen. Nehme ihn beim Wort, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und dieser Herr sagt, Jesaja 43, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Und hier dürfen wir unsere Namen einsetzen. Hier dürfen wir einsetzen Marvin und Janek und Angelo und Angela und Anais und Jeanette, eure Namen und Joni und Elmar und Christian und Dieter und Jürgen und Dirk. Diese Namen dürfen wir da einsetzen. Und auch Claudius und mein Name und alle Namen, die ich nicht jetzt gesagt habe, die dürfen wir hier einsetzen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich. Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen von Osten her führen und dich von Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Bringe hervor das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen, dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen, und bin nicht fremd unter euch, und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Ich wirke, wer will es abwenden? Amen.